so gut. Wir haben einen Gott, der uns ein Zuhause ist, bei dem wir uns bergen können. Was sind wir für privilegierte Leute? Das letzte Mal habe ich mit euch Moses Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu sehen, betrachtet. Da gab es ja noch eine kleine Diskussion zwischen Mose und Gott bezüglich Gottes Gegenwart. Das möchte ich mit euch heute noch etwas vertiefen. Zur Erinnerung, das Volk Israel war an einem Wendepunkt angekommen. Gott hatte Mose auf den Berg gerufen und hat ihm die wunderbaren Lebensregeln gegeben, die er selber in einen Steintafel eingemeißelt hat. Währenddessen ist das Unglaubliche geschehen. Das Volk hat sich ein goldenes Kalb gemacht und hat dieses angebetet. Logischerweise erregte dieser Götzendienst Gottes Zorn und er wollte das Volk hart bestrafen. Aber Mose trat ein fürs Volk und Gott ließ sich nochmals erbarmen und hat erneut einen Bund mit dem Volk geschlossen. Dann sagte Gott zu Mose: Jetzt ist es an der Zeit, geht in das verheißene Land. Er versprach sogar, dass ein Engel mit ihm vor ihm hergehen soll. Und er werde die Ammoniter, die Hethiter und all die anderen Iter vertreiben. Mose und das Volk sollten nun endlich in das lang verheißene Land, das Land, wo Milch und Honig fließt, einziehen. Genau darauf hatte Mose Jahrzehnte gewartet. Dafür hat er gekämpft, sich eingesetzt, sein Leben hingegeben. Nun stand er vor der Erfüllung seiner Träume und aller Prophezeiungen. Da gab es aber ein großes Aber. Gott wollte nicht mit dem Volk in das Land ziehen. Und zwar aus Barmherzigkeit. Er sagte, ich würde das Volk sonst vernichten wegen seiner Halsstarrigkeit. Ein heiliger Gott und ein sündiges Volk, das geht nicht zusammen. Aber Gott stand zu seinen Verheißungen. Er wollte dem Volk das Land geben. Gott steht immer zu seinen Verheißungen. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Er ist treu. Das, was er verheißen hat, das macht er auch. Er ist immer verlässlich. Er hatte versprochen, das Land dem Volk Israel zu geben und er gibt es auch. Aber er wollte nicht selber mitgehen. Aber hat Mose nochmal versichert, ich sende einen Engel, der wird vor dir vorangehen. Wir haben das letzte Mal gesehen, es heißt, dass Gott mit Mose sprach, wie ein Freund mit seinem Freund spricht, von Angesicht zu Angesicht. Also da war eine Innigkeit, eine Freundschaft, eine tiefe Beziehung, eine Herzlichkeit. Wohl deshalb auch hat Mose total entschieden gesagt, was muss ich da machen? Jetzt. Wenn du nicht selbst voranziehst, will ich auch nicht gehen. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst soll uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Mose ging nicht auf den Deal mit dem Engel und so ein. Er sagte mit anderen Worten, Herr, ich verzichte auf den Engel, ich verzichte auf das Land, ich will kein Milch und Honig, ich will nur etwas, ich will nur deine Gegenwart. Soweit der Rückblick. Hier finde ich sehr bemerkenswert, dass Mose bereit war, auf alles zu verzichten. Auf alle seine Träume, auf die ganzen Prophezeiungen, seinen Erfolg zu opfern. Er wollte nur eines, Gottes Gegenwart. Er hatte Gottes Gegenwart gespürt und darum gab er sich nicht so einfach mit Milch und Honig zufrieden. Sogar ein Engel machte das nicht wett. Es gibt nichts, rein gar nichts, was die Gegenwart Gottes ersetzen könnte. Es gibt nichts, was der Gegenwart Gottes auch nur ein bisschen ähnlich kommt. Wenn man das mal gespürt hat, dann gibt man sich nicht einfach mit einem Engel quasi zufrieden. Es ist allein Gottes Gegenwart in unserem Leben, der den markanten Unterschied macht. Es ist seine Gegenwart, die uns charakterisieren soll. Und dies hat zwei Aspekte. Erstens sollen andere Gottes Gegenwart in unserem Leben sehen. Sie sollen sehen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Wir sollen geprägt sein von seiner Großherzigkeit, von seiner Freundlichkeit, von seiner Güte. Wir sollen verwandelt werden ins Bild von Jesus, dass man Gott in uns sieht. Und der zweite Aspekt, und dies ist eigentlich mein Schwerpunkt heute, ist für uns ganz persönlich. Die erlebende Gegenwart, also die Gegenwart Gottes, die macht den riesengroßen Unterschied in unserem Leben. Zum besseren Verständnis, es gibt einen Unterschied zwischen der Allgegenwart Gottes, die er uns verheißen hat, und seiner manifesten Gegenwart, die wir bitten dürfen, sollen, müssen manchmal. Ich habe das letzte Mal gesagt, Gott verlässt uns niemals. Er hat versprochen, immer bei uns zu sein und das wird er auch. In Jesus wurde er Gott mit uns. Und durch den Heiligen Geist hat er in uns Raum genommen. Er wohnt in uns und freiwillig verlässt er uns niemals. Die Frage ist einfach, wie viel Raum geben wir ihm? Wie nahe lassen wir ihn zu uns kommen? Und holen wir tatsächlich bei ihm all das ab, was wir brauchen? Von König David lesen wir viele schöne Aussagen über die Gegenwart Gottes. Als erstes wird uns bewusst, wie er sich nach Gott sehnte. Man könnte sagen, er verzehrte sich nach Gott. Er drückt es so aus: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Psalm 42, 1 und 2. Seine Seele schrie nach Gott. Als ein ganzes Heer gegen ihn aufgebracht war und sich gegen ihn stellte, das war richtig real und lebensbedrohlich, da betete er: Eines bitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, das damals seine Gegenwart war, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Also stellen wir uns das mal vor, er betete nicht zerstören, das hat er wahrscheinlich auch gebetet, seine Feinde zerstört wurden, aber vor allem ging es ihm um eines: die Gegenwart Gottes. Er sagte sogar in einem anderen Psalm: Lieber ein Tag nur an der Schwelle von Gottes Haus, als tausend sonst wo. Solch eine entschiedene Sehnsucht, die wünsche ich mir auch. Nichts anderes als nur Gottes Gegenwart zu wollen. Wunderbar ausgedrückt finde ich es auch im Psalm 131, Vers 2, wo David sagt: Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Eine andere Übersetzung sagt es so: Ich habe meine Seele beruhigt und bin zur Ruhe gekommen, wie ein gestilltes Kind, das an der Brust seiner Mutter ruht. Meine Seele ist wie ein gestilltes Kind in mir, gelassen und von Unzufriedenheit befreit. Welch wunderschönes Bild! So ein Kind, kleines Kind, gestillt an der Mutterbrust, von Unzufriedenheit befreit, völlig zufrieden. Kennen wir das? Das Sein, das Ruhen an der Brust Gottes, was einfach stimmt, was einfach gut ist. Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass Gottes Gegenwart die Kur für sehr viele Leiden ist. Ich meine jetzt nicht unbedingt körperlich, obwohl das auch mit eingeschlossen ist. Ich meine aber vor allem seelische Leiden, wie zum Beispiel Unzufriedenheit, Frustration, Minderwertigkeit, Enttäuschung, weiß ich was, alles das. In seiner Gegenwart wird unser Mangel gestillt. Wenn Gott alles ist, was wir brauchen, dann wird uns unserer Seele nie etwas fehlen. Bei ihm geht es uns gut. Und wir können es zu unserer Priorität machen, Zeit mit Gott in seiner Gegenwart zu verbringen. Das wird unsere Lebensqualität man kann steigern. Seine Gegenwart tut uns einfach gut. In seiner Nähe finden wir Frieden, Freude und eben Zufriedenheit. Seine Nähe, seine Gegenwart sättigt unsere Seele. Wir brauchen seine Gegenwart, wie Pflanzen das Licht brauchen. Die Bibel macht deutlich, dass wir und nicht Gott bestimmen, wie innig unsere Beziehung mit ihm ist. Er ist immer da, keine Frage. Er verlässt uns niemals, er ist sogar dann treu, wenn wir nicht treu sind. Aber wir haben es selber in der Hand, wie nahe wir ihn lassen, wie viel Raum wir ihm geben, wie innig unsere Beziehung mit ihm sein soll. Und genau diese Frage muss ich mir auch immer wieder stellen. Manchmal bin ich auch frustriert. Manchmal finde ich es auch nicht so lustig. Habe ich auch Heimweh? Bin ich niedergeschlagen? Oder geht es mir sonst irgendwie nicht so gut? Da muss ich mir immer wieder sagen oder sicherstellen, dass ich bei Gott all das abhole, was ich wirklich brauche. Wenn ich mir wirklich Zeit nehme in seiner Gegenwart, dann geht es mir viel besser. Ich spreche also auch zu mir heute Morgen. In seiner Gegenwart geht es uns einfach gut. Gottes Gegenwart ist ein Geheimnis. Sie wird nicht durch Aktivismus, sondern durch Hingabe erlebt. Er lädt uns ein, ganz nah an ihn heranzurücken. Von seiner Seite steht überhaupt nichts im Weg. Wie wunderbar zu wissen, dass er uns immer mit offenen Armen empfängt. Wir sind mehr als willkommen in seiner Gegenwart. Im Hebräer 4,16 werden wir ermutigt, voller Zuversicht zu ihm zu kommen. Dort heißt es, lasst uns voll Zuversicht hinzutreten zum Thron unseres überaus gnädigen Gottes. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Hebräer 4,16. In seiner Gegenwart werden wir stets Erbarmen, Hilfe und Liebe finden. Hilfe und Liebe kommt, wenn wir nahe bei Gott sind, ihn als liebenden Vater kennen, eine Freundschaftsbeziehung mit ihm leben. Hilfe und Liebe kommt nicht durch das Wissen über ihn, sondern um das Erleben und das ihm nahe sein. Mittels dem Propheten Jesaja tadelte Gott damals sein Volk, weil es nicht bei ihm das abholte, was sie brauchten. So heißt es zum Beispiel im Jesaja 30,15. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig. Dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Doch ihr wollt nicht. Dann im Vers 18 lesen wir, der Herr sehnt sich danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und wird sich über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Der Herr sehnt sich danach, euch gnädig zu sein. Und wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten, finde ich zwei Schlüsselsätze. Gott sehnt sich danach, uns wohl zu tun. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir auf ihn hoffen und unsere Hilfe von ihm erwarten. Im Stille sein und im Ruhen in Gott finden wir Stärke und Frieden. Stille sein ist das Gegenstück zu Aktivismus. Heute können wir ja schon fast gar nicht mehr stille sein. Es ist eine Zumutung, wenn wir mal still sein müssen. Wir sind getrainiert von Kindsbeinen aus, werden wir unterhalten oder unterhalten uns selbst, suchen selber Hilfe und wollen uns einfach selber durchsetzen. Viele wissen gar nicht mehr, was Stille oder Ruhe ist und fühlen sich auch gar nicht wohl, wenn mal nichts läuft. Aber im richtigen Stillewerden, im Vertrauen auf Gott, wächst die Erkenntnis, wer wirklich unsere Quelle ist. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von Meditation, so ein Schauen in sich hinein, auch wenn das manchmal gar nicht schaden würde. Ich spreche davon, ein Stille sein und schauen auf Gott. Ein alles von ihm erwarten. Ein ruhig werden vor ihm, dem lebendigen Gott, der alles in der Hand hat. Nochmals zurück zu Psalm 131. Meine Seele ist wie ein gestilltes Kind in mir, gelassen und von Unzufriedenheit befreit. Für so ein gestilltes Kind ist die Welt in Ordnung. Es ist zufrieden, einfach weil es da bei der Mutter sein kann, weil sein Hunger und Durst gestillt wurde. Nun, wir sind ja alle keine Babys mehr. Aber die Frage bleibt, wo werden wir wirklich gestillt? Was macht uns wirklich zufrieden? Was ist die Quelle unserer Befriedigung, unseres Wohlergehens? Was macht uns glücklich? Oder besser gesagt, wer? Jesus sagte, wer das lebendige Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder dürsten und für immer zufrieden sein. Denn wenn ihr das Wasser trinkt, das ich euch gebe, wird es zu einer sprudelnden Quelle des Heiligen Geistes, die aufsteigt und euch mit endlosem Leben erfüllt. Johannes 4,14 nach der Passion Translation. Sein Wasser sättigt nachhaltig. Die Frage ist, könnte es sein, dass wir einfach zu hastig bei ihm trinken oder gar nicht? Uns andere Quellen suchen, die nicht wirklich sättigen? Und dann machen wir vielleicht unsere Umfeld verantwortlich dafür, dass es uns nicht so gut geht. Dabei wäre da die lebendige Quelle, das lebendige Wasser. Dabei ist da Jesus, der ruft, komm doch zu mir. Bei mir findest du, was du brauchst. Lass dich von mir sättigen. Der Psalmist fragte sich, oder besser gesagt seine Seele, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und dann gibt er sich selber den guten Ratschlag, richte deine Augen auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mich hilft mit seinem Angesicht. Psalm 42, Vers 6. Genau das müssen wir uns selber doch auch immer wieder sagen. Hey, was bist du so gestresst? Was bist du so unruhig, meine Seele, in mir? Richte deine Augen auf Gott. Du wirst ihm noch danken. Und genau das hat ja Jesus auch gemacht. In all seinen Herausforderungen hat er sich immer wieder auf das oder den Wesentlichen fokussiert. Ich lese aus der Message Hebräer 12, 2 und 3. Dort gibt es uns einen guten Ratschlag. Behaltet Jesus im Auge, der dieses Rennen, in dem wir uns befinden, sowohl begonnen als auch beendet hat. Studiert, wie er es gemacht hat, weil er nie aus den Augen verlor, wohin er unterwegs war. Ein glorreiches Ende in und mit Gott konnte er sich auf dem Weg alles gefallen lassen. Kreuz, Scham, was auch immer. Und jetzt ist er da an der Stelle der Ehre, direkt neben Gott. Wenn ihr in eurem Glauben müde werdet, geht seine Geschichte noch einmal durch. Stück für Stück die lange Litanei der Feindseligkeiten, durch die er gegangen ist und wie geduldig er alles ertragen hat. Das wird Adrenalin in euren Seelen freisetzen. Ein super Ratschlag, wenn wir müde werden in unserem Glauben, dann sollen wir Jesus in Fokus nehmen. Das wird uns Mut machen oder eben wie es die Message sagt, Adrenalin in unseren Seelen freisetzen. Das macht etwas mit uns, wenn wir Jesus in Fokus nehmen. Wenn wir uns genau an ihm orientieren. König David hatte auch schon erkannt, dass die Gegenwart Gottes etwas mit uns macht. Er hat geschrieben, deinetwegen kenne ich den Weg des Lebens. In deiner Gegenwart gibt es Freude, die Fülle. Denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Psalm 16, Vers 11. Oder wie es im Psalm 72, Vers 28 heißt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Mit anderen Worten, die Gegenwart Gottes, die macht uns glücklich. Das heißt nicht, dass wir dann keine Probleme mehr haben oder Herausforderungen. Aber das heißt, dass ein Grundton der Zufriedenheit, des Wohlergehens unser Leben prägt. Warum ist das so? weil Gott die genialste Person ist, die es überhaupt gibt. In seiner Gegenwart, da muss es einem einfach wohl sein. Er ist immer freundlich, er ist immer wohlwollend, er inspiriert immer, er ist immer zuversichtlich. Er hat immer eine Lösung, er hat immer ein offenes Ohr. Nichts ist wie seine Gegenwart. Und wir sind doch genau dazu geschaffen, in seiner Gegenwart zu leben. In einer wunderbaren Freundschaftsbeziehung mit diesem herrlichen Gott zu leben. Dazu sind wir geschaffen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aber Gott nahe zu sein ist keine Glückssache. Wie gesagt, wir haben es auch in der Hand. Wir können selber entscheiden, wie nahe wir Gott kommen. Gott hat gesagt, wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns, Jakobus 4,8. Er hat gesagt, wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich von uns finden lassen. Wird er sich von uns finden lassen? Es liegt also auch in unserer Hand, wie viel wir davon, von dieser Quelle empfangen. Gott hat uns da eine Entscheidungsfreiheit gegeben. Er lädt uns ein, das heißt sogar irgendwo im Alten Testament, den ganzen Tag hat er die Hände ausgestreckt gegen ein widerspenstiges Volk. So ist unser Gott. Er sucht die Nähe zu uns. Und wir sollen seine Nähe suchen. Das ist doch schon schön wie zwei Magnete, die sich gegenseitig anziehen. Ich freue mich, dass wir heute das Abendmahl feiern und ich habe es extra am Ende der Predigt genommen, weil dann können wir noch mal wirklich uns Gott nahen. Indem wir das Abendmahl nehmen, nahen wir uns ganz bewusst Gott. Wir feiern, dass wir voller Zuversicht vor diesen herrlichen Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten dürfen. Dass wir Erbarmen und Hilfe und Liebe bekommen. Das hat er verheißen. Egal, was du heute brauchst, blicke auf Jesus. Erwarte von ihm die Hilfe, die du nötig hast. Vielleicht sieht seine Hilfe nicht immer so aus, wie wir es uns wünschen. Wie Peter vorher von dem Axel gesagt hat. Er wurde nicht geheilt, aber er hat Gottes Gegenwart erlebt. Gott hat verheißen, immer bei uns zu sein. Er hat uns nirgends versprochen, dass wir nicht durch Stürme müssen oder so. Aber er hat gesagt, er ist dabei. Er hat uns immer seine Gegenwart versprochen. So heißt es in Jesaja 42, 2 und 3, im Vers 5. Wenn du durchs tiefe Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Ja, das Lösegeld war hoch. Das war Jesus. Sein Tod hat uns erlöst. Sein Tod brachte uns Leben. Nicht nur Dasein. Er brachte uns Leben, echtes, lohnenswertes, sinnvolles Leben. Und genau das feiern wir, wenn wir heute das Brot und den Wein nehmen. Nimm es ganz bewusst. Nicht einfach so als Ritual. Ups. Danke. Wir wollen es nicht unwürdig nehmen, sondern in würdiger Weise. Wir wollen es schätzen, wir wollen es ehren, wir wollen es feiern, wir wollen Jesus danken, dass er uns Leben brachte, dass er uns so liebte, dass er sich selber für uns hingegeben hat. Und wir wollen ihn auch immer wieder den Mittelpunkt unseres Lebens sein lassen, die Quelle. Wir wollen uns immer wieder auf ihn ausrichten und auf ihn fokussieren. Und nicht Quellen graben, die nichts bringen. Ich habe Xenia gebeten, das erste Lied nur instrumental zu spielen. Und ich bitte euch, in dieser Zeit zu überlegen, wo trinkst du wirklich? Was macht dich wirklich satt? Was braucht deine Seele wirklich? Und könnte es sein, dass Jesus das bereithält für dich heute Morgen? Wenn du das Brot und den Wein nimmst, dann nimm es doch ganz bewusst und danke Jesus. Nimm es als Heilmittel für das, was deine Seele gerade nötig hat. Weil in ihm ist die volle Fülle. Er ist hier, er will dir begegnen. Seine Gegenwart soll dich charakterisieren, soll dich bereichern, soll dich fröhlich stimmen, weil Freude die Fülle in seiner Gegenwart ist. Wenn es irgendetwas gibt, das dich von ihm trennt, dann lege das ab. Nimm das Abendmahl in einer heiligen Ehrfurcht vor diesem wunderbaren Gott, der uns alles sein will. Nimm es ganz bewusst und nimm es nur, wenn es dir etwas bedeutet. Sonst kannst du getrost am Platz bleiben, das macht gar nichts. Aber wenn es dir etwas bedeutet, was Jesus für dich, was das symbolisiert, dann komm und feiere es. Nimm es freudig ein, weil es unserer Seele wohltut, Jesus zu begegnen. Ich möchte noch beten, dann eben gehen wir zum Abendmahl und Peter wird dann den Gottesdienst wieder abschließen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du gekommen bist, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns gerufen hast, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns einen Platz geschaffen hast im Himmel. Danke, dass du so ein wohlwollender, menschenliebender Gott bist, dass du die Verlorenen suchst und dass du uns gefunden hast und dass wir jetzt das Leben in der Fülle dürfen haben. Herr, und du weißt, wo wir anstehen, was Sachen uns Mühe machen. Wir legen dir das alles an und wir schauen auf zu dir. Sagen, unsere Hilfe, sie kommt von dir, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Danke, dass wir dir abholen dürfen, was unsere Seele braucht. Jesus, danke, dass du all meinen Mangel ausfüllst. All den Mangel ausfüllst von jedem Einzelnen da innen. Deine Gegenwart, Herr, ist alles, was wir brauchen. Und wir bitten dich, ich bitte dich wirklich, Vater, dass wir noch mehr dieser Gegenwart bewusst sind. Herr, dass wir immer wieder einfach mit dir in Kontakt treten und dass es unsere höchste Priorität ist, dich in den Fokus zu nehmen, dir Raum zu geben in unserem Leben. Bei dir abzuholen, was wir brauchen. Danke, Herr, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest, zu jedem Einzelnen persönlich redest, weil du bist ein persönlicher Gott. Du bist ein wunderbarer Vater. Herr, du bist wirklich genial. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir den Wein und das Brot dürfen nehmen, dass wir uns daran erinnern können, was du für uns da hast. Herr, wir wollen es in einer würdigen Art und Weise nehmen. Wir wollen dich wirklich feiern, dir danken. Wir wollen dir danken, Herr, für all das Gute, was du in unserem Leben da hast, durch deinen Tod und noch tun wirst. Du bist der Auferstandene, der Lebendige. Wir preisen dich, Herr. Du segnest jetzt das Brot und den Wein und du schenkst, dass es jedem einfach wirklich zur Stärke von der Seele gereicht und auch vom Körper, weil du ja für unsere Leiden gestorben bist, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass das nicht einfach nur nichts ist, sondern dass das eine Kraft enthält. Herr, ich preise dich dafür. Lob und Dank sei dir. Amen. Nun, wir sehen ja ein Musikstück spielen. Du kannst einfach mit deinem Gott in Verbindung treten. Du kannst einfach ihm das sagen, was sein Herz bewegt. Und er hört es. Das ist doch wunderbar. Amen.